Get Lucky von Daft Punk bei Flux FM. Die Morning Show am Nachmittag an einem Dienstag im Mai. Und zwar einen Tag, bevor es erscheinen wird, die neue Ausgabe des Philosophie-Magazins. Und da haben wir uns wie immer den Chefredakteur eingeladen, nämlich Wolfram Eilenberger ist da. Und Catherine Newmark, eine begnadete Redakteurin an seiner Seite. Wir werden gleich ins Detail gehen und möchten natürlich auch mit euch ein bisschen nachgrübeln über das Thema, was dort steht am heutigen Tage. Bin ich, was ich esse? Und da hat der Wolfram in einleitenden Worten gesagt, in der Vorbereitung zu diesem neuen Heft, da ist ihm so ein bisschen ja der Appetit vergangen. Und da wollen wir ihn natürlich fragen, warum und was er für schreckliche Sachen entdeckt hat. Ich sage erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr bei Flux FM seid.
Hallo.
Hi.
Hi. Ja, fangen wir doch gleich mal an, Wolfram. Was will dir nicht mehr so recht schmecken?
Na, eigentlich ging es erstmal um meine Eigenbeobachtung, dass ich zuvor in meinem Leben gar nicht so viel über Essen nachgedacht habe. Und wenn man über Dinge nachdenkt, werden sie schwieriger, werden sie komplexer. Und beim Essen ist es eben so, dass die erste Beobachtung, all das, was man isst, hat mal gelebt. Und es wurde nicht gefragt, ob es von mir gegessen werden will. Insofern hat Essen immer schon was ethisch Problematisches, was Gewalttätiges, kann man sagen. Und das andere ist natürlich die Beobachtung, werden Dinge eigentlich dadurch genussvoller, dass man über sie nachdenkt? Man kann ja auch an den Sex zum Beispiel denken. Also ein guter Sex, Sex, bei dem man viel nachdenkt oder in dem man sich so ganz tierisch von seinen animalischen Trieben leiten lässt. Und ich glaube, beim Essen ist es so ähnlich. Und ich war mir dann, nachdem ich mich sehr viel damit beschäftigt habe, nicht mehr ganz so sicher, ob es wirklich genusssteigernd ist, über das Essen nachzudenken. Aber natürlich tritt das ganze Heft den Beweis an, dass es möglich ist, über Essen nachzudenken und dadurch seinen Genuss auch zu steigern.
Mhm. Catherine, wie siehst du das?
Also ich weiß tatsächlich auch nicht, ob es genusssteigernd ist, über die Dinge zu viel nachzudenken. Mhm. Das ist dieser Punkt. Ich meine, der Punkt mit der Gewalt, den finde ich interessant. Also Essen ist nicht konsensuell im Unterschied zu gutem Sex. Das ist tatsächlich so. Andererseits kann man auch sagen, das ist sozusagen unsere ursprünglichste Art, wie wir mit der Welt überhaupt in Kontakt treten. Also die Philosophen haben ja gemeinhin immer dieses Vorurteil, dass man erstmal sich dem ganzen Denken nähert. Allenfalls, wenn sie sehr wenn sie einem sehr entgegenkommen, dann sagen sie, okay, die Sinneswahrnehmung, die kann man auch nehmen. Aber im Prinzip muss das Hirn darüber nachdenken, was da draußen los ist. Und die übergehen oder überspringen eigentlich doch in weiten Teilen diesen Fakt, dass wir als allererstes, was wir von der Welt erfahren, ist dieses Aufnehmen von Essen. Zuerst ist es die Muttermilch, später ist es der Brei und dann das Essen. Das heißt, wir sind ja in einem permanenten Austausch mit der Welt. Die Welt nehmen wir zu uns. Und das ist ein Weltverhältnis, was so in der Philosophie gar nicht so oft reflektiert wird. Ob das jetzt ein gewalttätiges oder nicht. Man kann auch sagen, also man könnte das auch viel buddhistischer sehen. Also man ist in diesem Flow drin. Ne? Man selber wird ja dann auch irgendwann wieder zur Erde und wird von den Würmern gegessen. Also man ist in diesem ganzen Esskreislauf immer schon drin. Das heißt, der Mensch steht nicht gleichsam außerhalb der Welt und guckt sie sich an und fragt sich, was ist sie? Sondern er isst sie eigentlich schon die ganze Zeit.
Und das ist wirklich ein enormer Gedanke, wenn man sich das mal überlegt. Das Essen ist der einzige Weg für den Menschen, die Welt in sich aufzunehmen. Was sehr intim ist und auch was wunderschön ist. Und genau wie Catherine sagt, einerseits klar, es gibt diesen ethischen Säumen-Tiere-Essen-Aspekt, aber es gibt einfach den Aspekt, sag ich ja zur Welt, sag ich ja zu mir, lasse ich sie in mich hinein. Und so Essen zu betrachten, glaube ich, macht es schon mal deutlich interessanter.
Gab es denn für euch jetzt wirklich andere verändernde Momente, auch während des Essens im Nachhinein, nachdem ihr euch doch wirklich sehr mit diesem Thema auseinandergesetzt habt? Welche Mahlzeit oder was nehmt ihr anders zu euch?
Also ich muss gestehen, aber ich weiß nicht, ob das nur mit diesem Heft zusammenhängt. Ich beschäftige mich tatsächlich mit dieser Frage schon länger. Ich finde es nicht mehr so einfach, so ohne weiteres Tiere zu essen. Ich tue es zwar weiterhin, aber gerade im Hinblick auf diese ethischen Perspektiven, die zum Beispiel auch in einem großen Gespräch zwischen Sarah Wiener, der Starköchin, und Harald Lemke, einem Vertreter der sogenannten Gastrosophie, also der Philosophie des Bauches, stattfindet. Also diese ethische Dimension, dass nicht nur, ob wir eben in diesem Kreislauf andere Lebewesen zu uns nehmen, Pflanzen sind auch Lebewesen, das tut denen vielleicht auch weh, wenn wir sie abschneiden. Aber tatsächlich, also diese ethische Dimension, wie Fleisch derzeit hergestellt wird, da merke ich aber, da geht es mir, glaube ich, wie vielen anderen Menschen auch heute, dass ich das zunehmend als schwierig empfinde und das zunehmend mitdenke, wenn ich das esse und das problematisch finde.
Mhm. Und das andere, glaube ich, was man jetzt, wenn man Quinoa isst oder sich sozusagen vegane Sachen anschaut, die kommen aus irgendeinem Andental in Peru. Und wenn man über Essen nachdenkt, ist es nicht nur so, dass man die Welt zu sich nimmt, man merkt auch, wie sehr man vernetzt ist und nicht nur mit seiner lokalen Umgebung, sondern tatsächlich mit dem ganzen Globus heutzutage. Und die Frage, wie es sein kann und sein wird, 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten gesund und nachhaltig zu ernähren, das ist tatsächlich eine ungelöste Frage mit unglaublichen politischen Sprengpotenzial.
Und letztlich auch, dass also zu sehr, sehr vielen ethischen auch Aporien führt, also Auswegslosigkeiten, weil es ja dieses gesunde Quinoa aus dem Andental heißt natürlich auch mit einem enormen CO2-Fußabtritt in unseren Bioladen geschafft worden und wird da gibt es mittlerweile ja auch Monokulturen von gewissen Dingen, die eben in diesen Bioläden sehr beliebt sind, die dann andere indigene sozusagen Agrikultur-Traditionen verdrängen. Also ein sehr, sehr schöner Satz in dem Heft von Harald Lemkin, finde ich wirklich, der stimmt. Wir kommen aus diesem nutritiven Schuldzusammenhang nicht raus. Alles, was wir essen, macht uns in irgendeiner Form schuldig.
Und ich glaube, das ist ganz wichtig, es macht uns vor allem glücklich. Es gibt kein schöneres Gefühl als einen satten Magen, als etwas Gutes gegessen zu haben. Und diese Spannung einerseits zwischen diesem sehr deutschen schuldhaften Bedenken und, sagen wir mal, dem französischen, was gibt es denn Schöneres als gut zu essen? Ich glaube, das kennt jeder aus dem eigenen Leben und die Frage ist, was Philosophen dazu beitragen können und wir glauben, es ist eine ganze Menge.
Und so lautet ja auch der Titel, bin ich, was ich esse, und da kann man sich aus verschiedenen Richtungen thematisch dann nähern. Unter anderem gehen wir mal kurz auf die Seite 45, warum auch nicht, da ist ein schöner Mann mit einer wahrscheinlich schon erkalteten Pizza zu sehen. Und wie lautet Ihre Essensphilosophie? Sind Sie Vegetarier, Veganer, Trennkostler? Kaufen Sie seit Jahren rein regional ein oder wenigstens konsequent Bio? Wie halten Sie es mit der Laktose? Schon mal basisch kochen probiert oder paläolithisch? Fragt Catherine Newmark. Wo führt das hin?
Es scheint ihm tatsächlich so zu sein, dass die Menschen nicht nur sich mehr Gedanken darüber machen, was sie essen, sondern dass diese Gedanken tatsächlich auch zu verfestigten Weltsichten führen. Also die These des Textes ist schon so ein bisschen die, dass das Essen oder die Essideologie bis zu einem gewissen Grad auch ein Religionsersatz wird. Also es gibt sozusagen, so wie esoterische Sachen natürlich auch Religionsersatz werden können. Also gerade weil all diese ethischen Gedanken ja dabei sind. Also einerseits, was tut mir gut, was ist gesund für mich? Andererseits, was ist gut für die Umwelt? Was ist gut für andere Wesen? Was ist gut für die Tiere? Und da ist ein ganzes Weltbild drin. Zum Beispiel Veganer. Das ist ja nicht nur eine Ernährungsweise, das ist ja tatsächlich auch so eine Utopie, dass eine andere Art von Ernährung möglich wäre. Also eine andere Welt in letzter Konsequenz. Und ich glaube, dass das sozusagen ein interessanter Punkt ist. Also es gab auch früher Leute, die kein Fleisch gegessen haben. Aber heute isst man Vegetarier, man isst Veganer, man hat sozusagen diese Überzeugung und die ist irgendwo tiefer eingegraben. Ich glaube nicht, dass sie unbedingt lebenswidrig ist. Also es gibt ja Leute, die dann alle paar Jahre ihre Essideologie auch ändern. Also man wird Veganer, dann wird man Vegetarier und dann probiert man es tatsächlich mal mit Laktose frei. Aber im Prinzip ist es sozusagen, gibt es auf jeden Fall eine Überzeugung, die dahinter steht, die wesentlich stärker ist, würde ich sagen, als was man früher so mit Essen verband.
Und es wird dann eben auch sehr, und das stellt man im Bekanntenkreis auch fest, sehr leicht biestig und, ich würde sagen, verbissen. Früher hat man sich darüber gestritten, ob jemand Protestant oder Katholik ist. Heute streitet man, ob der Vegetarier sein sollte oder nicht. Das heißt, diese Religionsersatzthese, die wirkt auch eine gewisse Genussminderung und Spaßfreiheit, gerade in dem, was uns am meisten Genuss verschaffen sollte. Also zu sagen, wenn man über Essen diskutiert, geht es selten ohne Streit ab, haben wir festgestellt, und das ist eigentlich unglaublich schade.
Und es ist auch wirklich, diese Ideologien gehen ja auch der Praxis dann doch wiederum oft zuwider. Ich habe ein sehr gutes Paar von Freunden, die sind Veganer, die stürzen dann immer, wenn sie bei uns sind, über unseren Käse her, den sie sich selber natürlich nicht mehr gönnen, aber irgendwo dann trotzdem
sündigen.
Also es eröffnet auch neue Möglichkeiten des Sündigens und des Genusses. Das ist sozusagen jenseits des Erlaubten, das muss man ja auch sagen.
Und vergessen wir nicht, die erste Sünde, die der Mensch begangen hat, war die Frucht der Erkenntnis, eine Essenssünde, ein Essenstabu. Und da sieht man schon, dass es beim Essen um mehr geht als nur Essen, sondern auch ums Erkennen.
Wir werden gleich weiter darüber sprechen. Die neue Ausgabe des Philosophie-Magazins steht an. Morgen kommt es raus. Wir hören zunächst Giesbert zu Knüpphausen mit Sommertag bei Flux FM.
1, 2, 3.
Giesbert zu Knüpphausen, Sommertag bei Flux FM. Morning Show am Nachmittag heißt die Sendung Bin ich, was ich esse? Der Titel des aktuellen Philosophie-Magazins. Der Chefredakteur Wolfram Eilenberger ist immer noch bei uns zu Besuch, sowie Catherine Newmark. Und übers Essen haben wir jetzt schon ausführlich gesprochen. Ihr habt auch Yannis Varoufakis in eurem Buch drin, der Finanzminister von Griechenland. Er streitet mit John Elster. Ich verlange nicht, dass Deutschland alles zurückzahlt, steht hier. Das fiel unter anderem in dem Zwiegespräch?
Ja, also das ist ein Interview mit Yannis Varoufakis, der ja nicht nur Politiker ist, sondern auch Professor der Ökonomie und sich mit Spieltheorie und diesen Kontroversen und Dilemmata der Spieltheorie auseinandergesetzt hat, wie eben auch John Elster. Und die beiden haben eigentlich einen theoretischen Dialog darüber, wie man das griechische Gefangenendilemma jetzt lösen kann. Und andererseits ist es aber auch so, dass Varoufakis in diesem Gespräch mit dem Philosophen sehr schön über seine Biografie erzählt. Zum Beispiel sagt er, dass seine Mutter Faschistin war und sein Vater Kommunist und dass seine Mutter seinen Vater bewacht hat und dass sie sich so kennengelernt haben, dass er also selbst aus einem Haus kommt, in dem sozusagen die Geschichte und auch die der deutschen Okkupation und des Widerstandes sehr, sehr wichtig war. Und das ist auch ein Motiv für ihn, in die Politik zu gehen. Das heißt, wir erfahren auch nicht nur philosophisch viel, sondern auch Dinge über Yannis Varoufakis, die ich so noch nie gehört und gelesen habe.
Hattet ihr ihn schon länger auf dem Zettel, dass ihr ihn gerne dabei haben wolltet im Magazin? Oder wie kommt es dann gerade dazu, dass ihr ihn
gewählt
habt?
Ja, unbedingt. Also es ist natürlich einfach, es ist schon für uns Philosophen ist es ja schon mal ein Glück, wenn ein Philosoph oder jemand, der also sozusagen sehr theoretisch unterwegs ist, auch mal als Politiker plötzlich Wirkmacht bekommt, weil das natürlich sozusagen der Traum jedes Philosophen ist, mal Politiker zu sein oder Einfluss zu üben. Und für uns Philosophen ist es dann halt auch interessant zu sehen, wie er agiert, weil wir sozusagen ihn kennen von diesen theoretischen Werken, die er schreibt, und dann gucken, kann er das eigentlich umsetzen in die Politik. Und von dem her ist es natürlich schon sehr, sehr schön, dass wir ihn bekommen haben für das Heft.
Und es ist natürlich so, die Kritik an Varoufakis ist ja oft die, er liefert nicht die konkreten Zahlen, sondern er liefert nur Ideen. Und eigentlich kann man sagen, er will Politik im eigentlichen Sinne machen, denn er will die Stellschrauben, die Fundamente unserer Politik verändern. Und in Brüssel sagt man nur, ah ja, er gibt uns nicht die Listen, die wir haben wollen. Und auch da zeigt sich, dass es eigentlich ein verschiedenes Verständnis davon gibt, was Politik heute kann. Varoufakis will ein ganz neues Nachdenken darüber, wie wir mit Schulden umgehen. Und Brüssel will, dass die Schulden bezahlt werden. Und auch darum dreht sich der Dialog, was Schulden überhaupt sind und wie wir vernünftig damit umgehen in Zukunft.
Dann wollen wir kurz die Brücke schlagen. Das könnt ihr erledigen, wie ihr zu Europas größtem Spaßbad kommt. Denn das befindet sich auch bei euch im Philosophie-Magazin.
Ja, das ist diese Tropical Island, die ja hier nicht weit weg von Berlin ist. Und da haben wir zwei Autoren hingeschickt. Philipp Felsch und Jael Heuveny. Die sind zusammen, haben einfach einen Tag in diesem Spaßbad verbracht und sich Gedanken darüber gemacht, was es eigentlich mit dem Menschen macht, wenn er in einer Blase lebt. Das ist ja eine philosophische Frage, die durchaus auch Philosophen sich schon gestellt haben. Also immer wieder, ist die Außenwelt überhaupt real oder lebe ich tatsächlich nur in meiner eigenen kleinen Innenwelt? Oder zuletzt auch Sloterdijk, der ja über Sphären und Blasen auch einiges geschrieben hat. Und die beiden machen jetzt einfach so mal den Selbstversuch. Wie ist es, einen Tag lang eingesperrt zu sein in einer gleichbleibenden Temperatur von, ich weiß nicht mehr, 28 Grad, also wirklich tropisch warm, ja, im Bikini rumzulaufen, und da geht einem dann irgendwann natürlich auch ein bisschen die Luft aus, ist ja klar. Also diese, und sie beschreiben dieses Wechselspiel von dem sozusagen Genuss und dem, der in diesem Spaßbad ja stattfinden soll, und dem leichten Gefühl des Eingesperrtseins, das sich dabei einstellt, sehr schön.
Und andererseits ist es natürlich auch ein sehr ernster Hintergrund, denn wir leben ja in einer Zeit, die das Anthropozän heißt. Das heißt, die ganze Natur ist von Menschen beeinflusst und gestaltet. Und es gibt Menschen, die sagen, die einzige Weise für uns weiterzuleben wird, die Erde selbst zu so einer Art geschützten Klimablase werden zu lassen. Und im Prinzip ist das eine Reise in die Zukunft, dieses Tropical Island. Ist vielleicht eine Welt, wie wir sie in 150 Jahren sehen könnten, oder denken wir zum Beispiel auch an Mars-Expeditionen oder die Kolonisierung von anderen Planeten. Das würde nur über solche Sphären, Blasenwelten möglich sein. Und deswegen ist es tatsächlich ein sehr intelligentes Stück darüber, was der Zukunft der Menschheit, wie sie sich anfühlen könnte, wenn wir alle in so einer vollklimatisierten Kunstblase leben.
Ihr führt auch gern ein in große Philosophen, einfach mal in ihre Grundideen. Dostojewski habt ihr diesmal ausgewählt in einem kleinen Philosophie-Beiheftchen. Finden wir mitten im Heft. Was ist nochmal der Zweck dahinter? Was ist euer Anliegen?
Also wir wollen große Denker in ihren Grundgedanken darstellen, und wir haben ja auch immer Originaltexte von diesen Denkern. Jetzt kann man sagen, Dostojewski ist ja gar kein Philosoph, ist ein Schriftsteller. Und da könnte man zwei Dinge erwidern. Erstmal, so die russische Form der Philosophie ist die Literatur. Und zweitens ist Dostojewski wahrscheinlich der Philosoph, der in den letzten 200 Jahren, also schriftstellernd, das Denken am meisten inspiriert hat. Und ein zentraler Punkt bei Dostojewski ist eben die Schuld, wie der Mensch mit Schuld umgeht. Es gibt diesen berühmten Roman Schuld und Sühne, aber fast alle Romane von ihm drehen sich darum. Und so versuchen wir zu ergründen, wie Dostojewski Schuld versteht. Und bei Dostojewski ist es eben interessant, dass Schuld nicht zu Selbsthass führt, sondern dass es dazu führt, dass die Menschen aufeinander zugehen und sich helfen. Das heißt, eine sehr produktive Umgehensweise mit unser aller Schuldigsein. Und das versuchen wir zu erklären. Und ich glaube, jeder, der mal Dostojewski gelesen hat, der weiß auch, die Gestalten gehen mir nach, die begleiten mich Tage, Wochen, Monate lang, wie die Schuld selbst.
Ganz zum Schluss sehen wir noch den Schauspieler, den Regisseur und Drehbuchautoren Florian David Fitz. Das ist auch noch für die Damen was zum Auge. Ich habe gleich gefragt, wer wollte denn Herrn Fitz noch mit ins Magazin mit aufnehmen? Catherine, bitte.
Ja, ich glaube, das geht tatsächlich eher auf die Damen in der Redaktion zurück. Wir fanden den natürlich schon sehr lecker und weil wir ja immer am Schluss des Heftes eine bekannte Persönlichkeit diese Fragen beantworten lassen, dachten wir, es muss doch auch mal ein schöner Schauspieler sein.
Genau, und schließlich
finde
ist der
ich jetzt
Titel
sexistisch
ja
und nicht gut.
Nein, das war super, Catherine. Bin ich, was ich esse? Und vielleicht noch abschließend, Wolfgang, ganz kurz, euer Wunsch, vielleicht auch, was für Denkanstöße möchtet ihr den Menschen mitgeben in Bezug auf das Essen?
Denkt darüber nach, was ihr in euch reinlasst, sowohl was das Essen angeht, als auch die Lektüre.
Und denkt nicht zu viel drüber nach.
Und diese Lektüre, die ich hier in Händen halte, könnt auch ihr in Händen halten. Entweder ihr geht ab morgen zum Kiosk und kauft es euch, das neue Philosophie-Magazin, oder ihr schreibt eine Mail an win@fluxfm.de. win@fluxfm.de, Stichwort bin ich, was ich esse, und dann schicken wir es euch zu. Vielen lieben Dank, dass ihr hier wart.
Dankeschön. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. San Cisco, too much time together.